Ich möchte euch kurz ein paar Gedanken aus dem Bibeltext weitergeben. Für diejenigen, die mitlesen möchten, das ist in Apostelgeschichte, Kapitel 3, die Verse 1 bis 8. Apostelgeschichte, Kapitel 3, die Verse 1 bis 8. Ich lese die ersten drei Verse. Petrus und Johannes gingen um die neunte Stunde zum Gebet in den Tempel hinauf. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Man setzte ihn täglich an das Tor des Tempels, das man die schöne Pforte nennt. Dort sollte er bei denen, die in den Tempel gingen, um Almosen betteln. Als er nun Petrus und Johannes in den Tempel gehen sah, bat er sie um ein Almosen. Da gehört einer dazu. Er gehört zum Tempelgeschehen, zum täglichen Geschehen, was da so los ist. Er gehört zum Stadtbild. Die Leute kennen ihn, man kennt sich in Jerusalem. Jerusalem war klein zu der Zeit. Man wusste so, wer die Pappenheimer sind. Er gehört dazu. Und er gehört zu einer Familie. Na, bei ihnen ist das wichtig zu wissen, zu welcher Familie man gehört. Denn die Familie kümmert sich. Und diese Familie, die bringt ihn morgens zum Tempel, wahrscheinlich erstmal zur Almspeisung, zur Almschüssel. Jeden Tag wurde ein bisschen zu essen für die Ärmeren ausgeteilt dort. Und hinterher, weil das nicht reicht, an das Tor zum Betteln. Und abends wird er wieder abgeholt und, was weiß ich, zu irgendwelchen Cousins oder Cousinen gebracht, wo er die Nacht schlafen kann. Und dann immer wieder das Gleiche. Da gehört einer dazu, zu einer Familie und zum Geschehen in der Stadt. Und gleichzeitig merken wir im Laufe des Textes, dass der doch irgendwie nicht dazugehört. Der gehört dazu wie so ein Möbelstück. Ja, das kauft man, stellt sich's in die Wohnung und nach einer Zeit geht man dran vorbei, ist irgendwie da, man nimmt es wahr, aber eine wirkliche Beziehung dazu hat man nicht. Es sind überall gesenkte Blicke. Petrus und Johannes sagen später, schau mich an, weil sein Blick gesenkt ist. Vielleicht aus Scham, vielleicht aus Demutsgeste, damit die Leute mehr geben oder so. Und von den anderen Leuten, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, wenn ich in Tirana bin bei den vielen Bettlern, ich gehe doch häufig huschig so vorbei, mit gesenktem Blick, aus Hartherzigkeit oder weil ich keine Zeit habe oder weil ich, keine Ahnung, nicht angesprochen werden will oder weil manche nervig werden oder. Gesenkte Blicke überall. Doch an dem Tag ist es anders. An dem Tag beginnt alles mit einem Blick. Ich lese Vers 4 und 5. Petrus und Johannes blickten ihn an. Und Petrus sagte, sieh uns an. Da wandte er sich ihnen zu und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen. Petrus und Johannes schauen ihn an. Und das, was im Albanischen da steht, ist ein Gul. Duke in gulur syd. Ein Gul, der Wortstamm Gul bedeutet, sich unlöslich verbinden. Also das war nicht mal so ein Blick, so ein kurzer, damit man nicht drüber stolpert, sondern sie verbanden ihre Augen und ihre Herzen mit diesem Mann. Das ist der Unterschied. Es beginnt mit einem Blick. Und wir vergessen manchmal, was ein Blick in die Tiefe bewirken kann. Mancher von euch hat die Geschichte schon gehört im Laufe der Woche. Ich erinnere mich an Suerdi. Suerdi, den habt ihr im Video gesehen. Kind mit Down-Syndrom. Seine Mama bringt ihn zu uns ins Center, weil irgendwas nicht stimmt. Und wir sollen ihn diagnostizieren. Er kommt da rein, die Mama bringt ihn rein, bringt ihn in eine Ecke, setzt ihn hin und geht raus. Und Suerdi macht nichts. Er sitzt in der Ecke und macht nichts. Er sagt nicht, er weint nicht, weil die Mama rausgeht, er sagt nicht Tschüss oder irgendwas. Er sitzt und macht nichts. Wir gehen auf ihn zu, wir versuchen mit ihm zu kommunizieren, keine Reaktion. Wir geben ihm Spielzeug, wir stellen irgendwas hin, keine Reaktion. Und ihr wisst, Kinder mit Down-Syndrom normalerweise sind interessiert an ihrer Umwelt. Sie sind interessiert an anderen Menschen. An dem Tag komme ich verzweifelt nach Hause und denke mir, das gibt's doch nicht. Da ist ein Kind, um das wird sich gekümmert. Ja, er bekommt zu essen. Ja, er bekommt Kleidung. Ja, er bekommt ein Bett. Aber angeschaut hat ihn nie jemand. Niemand schaut ihn wirklich an. Und wir überlegen uns, was können wir mit dem Suerdi machen. Wir bringen ihn in den integrativen Kindergarten bei uns. Wir machen Einzeltherapie mit uns und jetzt mit ihm, nicht mit uns, wir bräuchten es auch manchmal, aber mit ihm in dem Fall. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein Unterschied das gemacht hat. Wie der Suerdi heute ist. Er ist interessiert, er geht auf Leute zu, ihr habt es gesehen, ja, mit den anderen Kindern, er ist da voll mit drin, ist noch lange nicht alles gut. Und manchmal geht er der Erzieherin jetzt ziemlich auf die Nerven, vorher war er leichter, weil er nur in der Ecke saß, ja, jetzt rennt er überall rum. Naja, aber der Suerdi, den hat es geändert, dass ihn einer anschaut. Ich frage dich heute, wenn du hier rausgehst, wen willst du heute mal wieder richtig anschauen? Wen willst du mal ngulen mit Herz und Augen? Und dann geht es weiter. Petrus und Johannes schauen den Mann an und sagen, Petrus sagt, Silber und Gold besitze ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christus des Nazareas, geh umher. Und er fasste ihn an der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich kam Kraft in seine Füße und Gelenke. Dinge passieren, weil einer hinschaut. Sie beginnen mit einem Blick. Aber Dinge passieren auch, weil investiert wird, was da ist. Petrus und Johannes sagen, wir haben kein Silber und auch kein Gold. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, im Safe oder so. Petrus und Johannes haben es nicht. Wir haben nicht viel. Ja, das stimmt. Wir haben nicht viel. Wir haben nicht genug Geld. Wir haben nicht genug Kraft. Wir haben nicht genug Zeit. Wir haben nicht genug Aufmerksamkeitsspanne, um all den Leuten zu helfen, denen wir gerne helfen würden. Es reicht nicht aus. Und die zwei sind wirklich realistisch. Vielleicht fragst du dich manchmal, was will Gott mit mir? Mein Mut reicht nicht aus. Mein Gebet ist nur bruchstückhaft. So geht's mir jedenfalls. Aber Petrus gibt, was er hat. Eine der Sachen, die er gibt, ist seine rechte Hand. Die rechte Hand ist die Hand für die ehrenhaften Tätigkeiten in der Bibel. Linke Hand zum Po abwischen. Rechte Hand für die Ehre. Also er gibt ihm die Ehre zurück mit einer ganz kleinen Geste und er hilft ihm aufzustehen. Das steuert Petrus bei. Und der Mann, der macht den ersten Schritt. Er schaut sie an und macht den ersten Schritt. Das steuert der Mann bei. Aber wir wären Petrus nicht gerecht, wenn wir nur das anschauen. Aber vorher will ich dir noch zusprechen. Du hast etwas zu geben, was ein anderer nicht hat. Wenn du hier rausgehst, überleg dir, was ist das, was ich geben kann? Und wenn es nur etwas Kleines ist, es wird groß, weil Gott handelt. Trotzdem, wenn wir nur bei dem bleiben, wird es nicht dem gerecht, was Petrus hier meint. Vers 8. Er, der Mann, sprang auf, konnte stehen und ging umher. Da ging er mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Das Erste, was der Mann macht, ist in den Tempel gehen. Warum? Weil er da vorher nicht rein durfte. Als Mensch mit Behinderung durfte man in den eigentlichen Teil des Tempels nicht rein. Und der Mann, er merkt, jetzt ist was mit mir passiert und ich habe Zugang zu Gott. Er lobt Gott, er springt da rein und das ist das, was er hier macht, ist eigentlich nicht würdig. Ja, also ein würdiger Mann zu der Zeit, der muss schreiten. Ja, würdig schreiten. Aber dieser Mann, der springt und hüpft und schreit. Stellt euch vor, hier kommt einer rein und führt sich so auf im Gottesdienst. Was würdest du denken? Aber er macht das, weil er genau weiß, wer gehandelt hat. Petrus hatte nicht etwas zu geben. Es geht nicht nur um die Hand, sondern er hat jemanden zu geben. Jesus. Die Dinge passieren, weil Jesus handelt. Im Namen Jesu Christi, sagt Petrus. Unsere Gemeinde in Tirana ist von menschlicher Sicht gesehen nicht besonders attraktiv. Ja, so eine kleine Gruppe von Menschen, die sich trifft, nicht besonders zugewandt. Die Predigten sind mal besser und mal schlechter, kennt ihr vielleicht. Ich will nicht so sehr in die Tiefe gehen, wir ärgern uns manchmal und so weiter. Also es ist, manchmal fragen wir uns, wie kann jemand hier zum Glauben kommen bei uns? Das ist doch nicht attraktiv für irgendjemanden. Andere Dinge sind doch viel spannender. Und dann kommt ein Junge zu uns in die Gemeinde mit dem Namen Islam. Interessanter Name, oder? Das zeigt, wo er herkommt. Und er kommt immer wieder irgendwie. Und dann machen wir ein Jugendcamp und am Ende des Jugendcamps sagt der Islam zu mir, weißt du, David, ich sage, ja, ich möchte Christ werden. Und ich sage, warum willst du das? Sagt er, weil es im Christentum Vergebung gibt. Wir haben das ganze Camp über nicht über Vergebung gesprochen. Wir haben über die krassen Ansprüche der Bergpredigt gesprochen. Aber der Islam, der hat es ergriffen. Der hat gemerkt, woran es liegt. Nicht, weil wir das so toll gemacht haben, sondern weil Gott gehandelt hat. Er ist derjenige. Unsere Konzepte und unsere Ideen und so, das ist alles gut. Es ist gut, sich zum Meeting zu setzen, 3 Stunden zu diskutieren und dann zu wissen, was als nächstes kommt. Aber das zeigt nicht, was passieren wird, sondern es zeigt unsere Treue. Das, was passieren wird, das tut Gott. Seinen Namen tragen wir. Christ. Ich heiße David, das zeigt etwas über meine Persönlichkeit. Ich heiße Kretschmer, als mein Nachname, weil eine Geschichte hinter mir steht, eine Familie, eine über Generationen bis hin zu Adam. Das ist meine Geschichte. Aber ich heiße nicht nur so, sondern Gott gibt mir seinen Namen. Christ. Warum? Weil er hinter mir steht. Und weil es mit ihm vorangeht. Und das ändert alles. Amen. Ich möchte beten.